Wenn wir sozusagen ganz bewusst die Patientenbegegnung und die Arzt-Patient-Beziehung auch am Ende des Lebens in Zusammenhang mit der Krebserkrankung in den Fokus stellen wollen. Ich habe ein bisschen geschaut beim Professor Geiger, der viele Interviews auch gibt, und ein Zitat ist mir da geblieben. Journalisten haben ja manchmal Schwierigkeiten, auch kluge Fragen zu stellen. Das weiß ich aus meiner journalistischen Erfahrung. Jedenfalls wurden sie gefragt, wie es denn um die Phasen steht in der Krebserkrankung, die verschiedenen Phasen, wie man hier Therapiekonzepte für Phasen entwickeln kann. Und ihre doch sehr bestimmte Antwort war: Ich will wegkommen von dem Phasenkonzept, ich hatte noch nie eine Phase vor mir sitzen, ich hatte immer nur einen Menschen vor mir sitzen. Und damit sind wir schon sozusagen ganz zentral bei Ihrem Thema der Begegnung. Die Diagnose, der Krankheitsverlauf ist etwas, was einen Menschen mit Krebs komplett aus seinen Fugen wirft oder seiner Bahn wirft, in die er langsam zurückfinden möchte, dafür Begleitung braucht, professionelle Begleitung, menschliche Begleitung, fachliche Begleitung. Die Psychoonkologie ist ein relativ junges Fach und wir freuen uns sehr, dass wir sozusagen eine der, also sicher hier eine treibende Kraft in Österreich auch zur Implementierung und Ausbau dieses Faches hier beiträgt, bei uns als Referenten begrüßen zu dürfen. Universitätsprofessor Alexander Geiger ist Leiter der Abteilung für onkologische Rehabilitation am Lebensmedizinischen Zentrum in Bad Erlach in Wiener Neustadt und leitender Oberarzt an der klinischen Abteilung für Hämatologie und Hämostasiologie Innere Medizin I an der Medizinischen Universität Wien. Er hat, wie wir mal bei einem anderen Symposium gehört haben, von einem Arzt, der gemeint hat: Ich brauche nicht interdisziplinäre Zusammenarbeit, ich brauche Ärzte, die selbst interdisziplinär denken. Ich denke, Professor Geiger ist einer von denen, weil er zu Beginn seines Studiums gleichzeitig beschlossen hat, auch gleich Philosophie mitzustudieren und sozusagen die Interdisziplinarität in seiner Seele trägt. Hat dann auch eine Psychotherapeutenausbildung gemacht und ist Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Onkologische Rehabilitation und der Österreichischen Akademie für Onkologische Rehabilitation und Psychoonkologie. Ich würde sagen, wir gehen in medias res. Der Titel Ihres Vortrags lautet: Vom Entwirren einer Erkrankung durch Begegnung, Perspektiven der Psychoonkologie. Ich darf Sie um Ihr Referat bitten.
Ja, vielen Dank für die freundlichen Einleitung und die Gelegenheit, hier etwas über Psychoonkologie und über die Begegnung in diesen Grenzsituationen sprechen zu können. Ich war natürlich nicht der Erste, der die Psychoonkologie hier etabliert hat, sondern es gibt vor mir eine ganze Reihe von tollen Menschen. Eine davon ist hier, Tilly, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Frau Dr. Egger hat seit Jahrzehnten, ja, lange, ich glaube, da habe ich noch studiert, da hast du schon mit den Patienten auf der Strahlentherapie gesungen. Ja? Und daran kann ich mich gut erinnern. Sie ist auch Psychotherapeutin und eine großartige Frau. Schön, dass wir uns wiedersehen, Tilly. Ich möchte ein bisschen den Fokus wechseln. Warum es uns eigentlich so schwer fällt, mit dieser Situation der Krebserkrankung umzugehen. Es sind drei Gründe, die mich herbringen. Das eine ist die einleitenden Worte. Das andere, dass ich im Spital täglich mit Menschen in dieser Grenzsituation zu tun, leben und überleben versuchen zu tun haben. Das dritte, dass ich selbst durch schwere Unfälle und Nahtoderlebnisse gesehen habe, wie sich das Leben von einer Sekunde auf der anderen ändert und was das mit mir und meiner Familie macht. Was das auch für die Betreuer und die Verlegenheit der mich betreuenden Ärzte, mit denen ich ja zum Teil befreundet war, getan hat. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass es nicht deswegen ist, weil wir etwas nicht sozusagen gelernt haben oder weil wir blöd sind oder was immer, sondern wir haben von Natur aus keine Ausstattung, mit chronischen Erkrankungen umzugehen. Ich werde Ihnen das erklären. Üblicherweise haben wir so ein Vorgang, dass wir Experten haben, die dann meistens männlich, so schaut ein Tumorboard bei uns in der Klinik aus, Das ist also ein relativ etabliertes Verfahren seit einigen Jahrhundertjahren. Das lässt dann den Beobachter, hier die Absinth-Trinkerin, relativ ratlos zurück. Ja. Warum ist es aber relevant, sich mit dem Thema etwas subtil auseinanderzusetzen? Das Erste ist, wir werden da nicht vorbeikommen. Krebs ist eine Erkrankung der zweiten Lebenshälfte. Die Zahl der Krebserkrankungen nimmt zu, nicht weil wir etwas falsch machen, weil wir ungesund leben oder weil wir zu viel oder zu wenig Stress haben, sondern aus reinen epidemiologischen Gründen. Wenn die Zahl der 80- und 90-Jährigen kontinuierlich ansteigt, steigt auch die Zahl der Krebserkrankungen kontinuierlich an. Es ist ein privilegiertes Problem. Also nicht, weil wir besonders ungesund leben, sondern weil wir besonders gesund leben und älter werden, erkranken wir an Krebs häufiger. Das Wesentliche ist aber auch, dass wir die Begleiterkrankungen besser behandeln können. Das heißt, wir können heute Menschen, die 80 Jahre, 85 Jahre sind, sehr effektiv mit modernen Therapien behandeln, die Krankheiten zurückdrängen. Das heißt, die Fragen des Lebens mit der Erkrankung und den Wechsel vom Überleben wieder zurück zu einem durch die Erfahrung der Erkrankung veränderten Lebensalltag gehen in den Vordergrund. Wir reden oft diese Trennung zwischen dem auf Heilung abzielenden Ansatz der kurativen Therapie und dann am Lebensende möglichst weit hinten die palliative Medizin. Und wir vergessen das große Gebiet der chronischen Erkrankung, das immer wichtiger wird, wo natürlich auch die Palliativmedizin viel mehr Platz hat, wo die Psychoonkologie, die Psychotherapie Platz hat. Peter Fessler-Weiblein, ein Freund und auch Lehrer von mir, hat immer so schön gesagt, das eine tun und das andere nicht lassen. Wir sind großartig in der Akutmedizin, in Österreich weltweit führend sogar. Wir haben eine großartige Akutmedizin und nichts von dem, was ich sage, soll eine Kritik an der Akutmedizin sein, an der Intensivmedizin. Aber ein Großteil der Bevölkerung ist nicht von akuten, sondern von chronischen Erkrankungen betroffen. Der Schwerpunkt der Ärzteausbildung liegt aber auf akuten Krankheiten und Grundlagenwissenschaften. Die chronische Erkrankung hat massive Auswirkungen auf das soziale Umfeld, aber wir leisten uns viele teure Akutbetten. Und die chronische Erkrankung verursacht, wie wir auch laufend hören, den Großteil der Behandlungskosten. Und was machen wir? Wir machen immer in Krisensituationen mehr vom Gleichen. Das heißt, Maßnahmen, die in der Akutmedizin effektiv sind, werden ohne Evidenz in die Behandlung chronischer Erkrankungen umgelegt und angewandt. Und dann verwundern wir uns, wenn es nicht funktioniert. Ich möchte Sie daher einladen, mit mir so einen Blick auf das, was ich in Ermangelung eines deutschen Wortes the chronic mind nennen möchte, zu machen. Das Erste, von der neurobiologischen Grundlage unseres Denkapparates. Ja, ich unterscheide jetzt etwas willkürlich nach Daniel Kahnemann das schnelle Denken, das eher neurobiologische Grundlagen hat, und das langsame Denken, das freie Denken. Und dieses schnelle Denken ist für Überleben gemacht, für die Bewältigung akuter Probleme. Wenn wir sozusagen an einem Unfallort sind, können wir mit gebrochenen Armen noch jemand anderem helfen, uns vom Wrack wegschleppen und stundenlang überleben. Aber wir haben kein Sensorium für komplexe Probleme, für chronische Prozesse, für Risikoabschätzungen oder auch nur für Zeit. So ein relativ neuer Begriff, die Zeit. Ja. Was heißt das konkret? Wenn wir beide, Herr Professor Schwarzmeier, Schach spielen, ja, und ich, so ein komplexes System, wäre dann so, ich mache einen Zug, und wenn ich den Zug mache, bewegen sich alle meine 16 Figuren gleichzeitig. Daraufhin machen Sie einen Zug, und auch auf Ihrer Seite des Spielfeldes bewegen sich alle 16 Figuren gleichzeitig. Das ist ein komplexes System. Dann passiert Folgendes. Während wir beide überlegen, was da passiert, bewegt sich das Schachfeld von alleine, sowohl die Felder als auch die Figuren. Das ist dann ein komplexes adaptives System. Auf Deutsch, das ist das Leben. Ja. Unser Gehirn arbeitet aber folgendermaßen. Es ähnelt eher einer Löwendame in Afrika, die am liebsten auf einem Felsen liegt, der warm ist und dort möglichst wenig tut. Ja. Und Probleme vermeidet. Dafür ist unser Hirn ausgezeichnet ausgestattet. Es möchte prinzipiell eine Ruhe haben, wie diese Löwendame. Wenn es dann aber etwas tun muss, dann wird es das hocheffektiv tun. Das heißt, wir ersetzen zum Beispiel, das ist ein Mechanismus, komplizierte Fragen, das vermeidet unser Gehirn sehr gerne, durch ähnlich lautende einfache Fragen. Das wäre zum Beispiel, was ist eine gute Ärztin? Das ist eine schwierige Frage. Ersetzen wir durch eine ähnlich lautende einfache Frage, was ist eine nette Ärztin? Wir wissen aber alle, dass da wenig Zusammenhang besteht. Das heißt, wir haben eine sehr alte, konservierte Grundlage in unserem Denkapparat drinnen. Das bedeutet nicht, dass die uns bestimmen muss. Ich sage nur, dass sie aktiviert wird in Krisensituationen. Und es gibt Rahmenbedingungen in der Krebserkrankung, die diese Vorgänge begünstigen. Das eine ist, die Ursache der Erkrankung ist häufig unbekannt. Seit fast 30 Jahren, also 28 Jahren um genau zu sein, betreue ich täglich Menschen mit Krebserkrankungen. Ich konnte aber praktisch niemandem die Ursache seiner oder ihrer Erkrankung feststellen. Es ist etwas in mir, hat mir ein Patient erklärt, das droht mich zu zerstören, ist aber ein Teil von mir. Das macht die Krankheitsbewältigung auch schwierig. Es ist eine lange Therapiedauer. Wir reden heute von Therapien. Kurze Therapien bei uns in der Hämatologie dauern 6 Monate. In komplexen Therapiealgorithmen wie bei Brustkrebserkrankungen reden wir von Therapiedauern von 1 Jahr mit der Hormontherapie von 5 Jahren, jetzt sogar schon in Richtung 10 Jahre gehen. Und dann erzählen die Ärzte nur, dann haben sie die Therapie abgeschlossen und sind sie sozusagen gesund oder geheilt. Wir können keinen Tumor nachweisen, aber sie brauchen noch Kontrolluntersuchungen alle 3 Monate. Na, wieso brauche ich die, wenn ich gesund bin? Und dann müssen sie auch noch ein Hormon nehmen. Wieso muss ich das nehmen, wenn ich gesund bin? Naja, es gibt ein Risiko, dass die Krankheit wiederkommt. Das können wir aber sehr gut reduzieren mit der Behandlung. Wenn ich aber dieses Medikament nehme, wieder die neurobiologischen Grundlagen unseres Denkapparates, dann spüre ich die Nebenwirkungen des Medikamentes sofort. Nämlich Hitzewallungen, Trockenheit der Schleimhäute, Veränderung meiner Sexualität, Veränderung in meiner Partnerschaft, Gliederschmerzen, rheumatische Beschwerden. Die Tablette erinnert mich jeden Tag daran, dass ich doch vielleicht nicht ganz so gesund bin, wie man mir gesagt hat. Ich werde damit konfrontiert mit der Erkrankung. Aber den Nutzen, nämlich die relative Risikoreduktion, das bleibt ein abstraktes Konstrukt in meinem Gehirn. Das kann ich nicht spüren. Dafür habe ich keinen Sinn. Es ist eigentlich erstaunlich, dass doch die Hälfte der Menschen in so einer Situation das Medikament einnehmen können. Was machen wir? Wir pathologisieren das auch noch und bezeichnen das als schlechte Compliance. Der nächste Faktor ist die lange Ungewissheit. Dann gibt es seelische Faktoren, die durch die Therapie hervorgerufen werden, wie das, was man, das kam von Selbsthilfegruppen, der Name, das Chemobrain, posttraumatische Belastungsreaktionen, meine Fähigkeiten, Resilienz und adherent zu sein, die im Spital in der Regel nicht gefördert werden. Für Resilienz förderlich wäre zum Beispiel kontinuierliche Beziehungen, dass das Erwartete immer wieder eintritt auch tatsächlich. Genau das können wir im Augenblick durch die Änderung des Arbeitszeitgesetzes nur schwer sicherstellen. Soziale Faktoren. Normalerweise, wenn wir mit Krankheit konfrontiert sind, können wir das, was uns krank macht, als etwas Fremdes abgrenzen. Es ist etwas außer mir. Bakterien, Viren, Pilze, ein Unfallgegner, etwas, das mir auf den Kopf fällt. Das kann ich bei dieser Erkrankung aber nicht. Es ist etwas in mir, ein Teil von mir. Das nächste ist das Gefühl von Ausgeliefertsein. Praktisch die gesamte Geschichte der Neuzeit beruht darauf, dass wir uns diesem Gefühl des Ausgeliefertseins gegen der Natur entziehen wollen. Das ist toll. Wir haben damit immerhin eine Verdoppelung unserer Lebenserwartung in nur 150 Jahren erreicht. Wir können durch Zentralheizungen, durch Impfungen, durch Hygienemaßnahmen, durch Antibiotika das Überleben entscheidend verbessern. Aber in dieser Krankheit bin ich wieder so klein. Jeder, der mal einen schweren Unfall oder über lange Zeit in einer sehr unsicheren Situation, was sein Leben oder das Leben seiner Liebsten angeht, erleben musste, weiß das ganz genau. Und wie fügen wir das zusammen? Nicht? Wir haben Spezialisten für alles und wir haben hier die molekularen Grundlagen der Erkrankung. Da denken wir so einfache Worte wie das Alphabet Gottes oder das Alphabet der Natur wurde entziffert. Ich durfte selber in Seattle, wo ich 6 Jahre am Fred Hutchinson Cancer Center gearbeitet habe, an der Dekodierung des Genoms mitarbeiten. Wir haben in meiner Arbeitsgruppe 14.000 Gensequenzen dekodiert und patentiert in über 100 Patentschriften. Die tollste Erfahrung war allerdings die, dass ich nicht mehr verstanden habe, was ich tue. Ich war total begeistert. Sie können auf so etwas Ähnliches wie einen Glasobjektträger, der so groß ist wie ein Daumennagel, wenn Sie da drauf schauen kurz, können Sie mit etwas Ähnlichem wie einem Laserdrucker die gesamte Erbinformation aufdrucken. Und 3,5 Stunden später habe ich Ihr Genom dekodiert. Ja. Und das haben wir dann 1000-mal gemacht und dann hatte ich aber Millionen von solchen Informationen, die ich nicht mehr verstanden habe. Wir haben dann Wege gefunden, das irgendwie einzuordnen. Aber vom Begreifen war keine Rede. Da habe ich mir gedacht, wenn man so diese schönen Worte verwendet, wie das Alphabet Gottes, das Alphabet der Natur ist entschlüsselt, dann habe ich gedacht, mit 26 Buchstaben kann man schon sehr viele Geschichten erzählen. Ja? Haben Sie schon alle Bücher, die auf Ihrem Nachtkastel liegen, gelesen? Und wenn man das nach ein paar Jahren wieder aufnimmt, liest es sich doch ganz anders. Und das nur mit 26 Buchstaben. Die Natur schreibt mit einem Alphabet von etwa 30.000 Buchstaben. Und nicht nur, dass die groß oder klein, dick oder fett gedruckt werden können. Es kann ein einzelnes Gen wie das Wilms-Tumor 1 Gen für 32 verschiedene Eiweiß-Isoformen kodieren, die unterschiedliche Funktionen im Körper ausüben. Eigentlich ist diese Geschichte zu kurz gegriffen. Nachdem wir über das Schachspiel gesprochen haben, fiel mir dann die Geschichte vom Erfinder des Schachspiels ein. Die ging ungefähr so. Einem Kalifen war Fahrt. Er beauftragt seinen Visier, findet mir einen gescheiten Mann, der mir einen Spieler findet. Wenn du das schaffst, gut, wenn nicht, Kopf ab. Der war bestens motiviert, findet einen weisen Mann, motiviert ihn ähnlich. Wenn du schaffst, viel Gold, wenn nicht, Kopf ab. Der war motiviert, er findet das Schachspiel. Der Kalif ist selig, sagt, was willst du haben? Eine meiner Töchter, die Hälfte meines Kalifats, viel Gold. Der sagt, ich will nur etwas Reis. Ich sage, du bist ein gescheiter Mann, nimm dir lieber das Gold oder eine meiner Töchter. Nein, es reicht der Reis. Fürs erste Schachfeld 1, fürs zweite 2, fürs dritte 4, fürs vierte 8 und so fort. Der Kalif zählt so ein bisschen durch, sagt sich, das geht sich aus, komm in 2 Wochen wieder, hol er den Reis ab. Er kommt in 2 Wochen wieder, der Kalif geht ihm sehr verlegen entgegen und sagt, du bist wirklich ein gescheiter Mann, in meinem ganzen Kalifat gibt es nicht genug Reis. Die Menge an Reis wäre bei nur 64 Feldern so groß, dass sie die gesamte Erdoberfläche mit einer 10 cm dicken Reisschicht bedecken würde. Wenn Sie dieses Bild auf die menschliche Erbinformation umlegen und in dessen Komplexität ist das gerechtfertigt, dann haben Sie einen Reishaufen, der ist größer als die Milchstraße, als die Galaxie, in der wir leben. Das ist auf gescheit gesagt ein erkenntnistheoretisch problematisch großer Reishaufen. Ja? Damit beginnt es aber erst. Sie haben die Zelle mit der Zelloberfläche, mit den Oberflächenmerkmalen, wo wir systematisch die Information, die von der Zelloberfläche zum Zellkern geht, dekodieren. Das ist ähnlich einer Vermessung der Welt. Die hat bei uns allerdings einige 100 Jahre gedauert. Am Anfang haben sich irgendwann zu Beginn der Neuzeit einige Fischer mit Booten aufs Meer raustreiben haben lassen. Dann sind einige wieder zurückgekommen, haben gesagt, da hinten gibt es ein Land. Dann haben sie Schiffe umgebaut, dann haben sie ein Navigationssystem entwickelt. Dann hatten sie eine Schiffsuhr und konnten dann relativ gut navigieren. Und heute fliegen wir in 8 Stunden von Wien nach New York und kommen auch an und wieder zurück. Und dieser Weg ist im Augenblick in der Onkologie beschritten. Wir beginnen einen nach dem anderen dieser Informationsübertragwege zu dekodieren und können sie ein- und ausschalten. Das führt zu einer wirklichen Veränderung des Feldes. Aber auf der anderen Seite weiß jeder, der operativ tätig ist, wie kompliziert es ist, in einem Bauch oder in einem Hals einen Eingriff vorzunehmen. In der Ambulanz, in der Ordination sitzt uns dann der Mensch, hier die Frau des Malers zum Zeitpunkt der Diagnose ihres metastasierten Ovarialkarzinoms gegenüber. Das macht auch etwas mit uns. Nicht nur unsere Patienten brauchen das, was man Betreuung nennt, sondern wir selber auch. Ja. Wieso so viele Menschen leiden und auch sterben, wie man sonst nur in Kriegszeiten sieht. Und dann gibt es das soziale Umfeld. Und da können Sie sicher sein, dass nicht nur wir mit Ihnen, sondern Sie auch was mit uns machen. Also was tut unser Gehirn in solchen komplizierten Situationen? Das vermeidet das ja gerne. Das Erste ist, dort, wo das Verstehen aufhört, beginnen wir Geschichten zu erzählen. Wenn wir also nicht wissen, wie die Welt entstanden ist, hat sie der liebe Gott in 7 Tagen geschaffen. Oder wie sie im Bibelbelt sagen, Bibelbelt in Amerika in 4.500 Jahren. Oder wie die Naturwissenschaft sagt, in 4.500 Milliarden Jahre. Und wie ich in der Schule war, waren es noch 3.500 Milliarden Jahre. Das liegt an einer vom Daniel Kahneman in seinem Buch Thinking Fast, Thinking Slow sehr gut beschriebenen Beobachtung, Visiati. Also wenn Sie eine Botschaft mitnehmen, ist eine dieser Botschaften, what you see is all there is. Also unser Gehirn, unser Denkapparat arbeitet in diesem schnellen Denken mit dem, was es sieht und begreifen kann. Und wir haben im Wesentlichen 3 Informationswege. Wir können die Information in ihrer Komplexität mühsam in Verbindung bringen, entschlüsseln, Vernetzungen darstellen und das dauert lang. Das ist mühsam. Oder wir machen das, was unser Gehirn gerne tut. Das ist ganz schnell irgendein Muster sehen. Das erleichtert das, wenn es kompliziert wird. Wir tun das gerade auch jetzt in der Flüchtlingsfrage oder bei anderen komplizierten Fragen. Und ich möchte Sie einladen, mal zu schauen, wie das ist in der Naturwissenschaft, in der sogenannten evidenzbasierten Medizin, wenn wir über Krebs reden. Normalerweise verwenden wir nämlich keine Worte aus der Umgangssprache, wenn wir über eine Krankheit reden. Wir verwenden ja bekanntermaßen als Ärzte eine sehr schwer verständliche Sprache. Koronare Herzerkrankung, periphere arterielle Verschlusskrankheit. Wir sind in Wien, koronare Herzkrankheit ist die häufigste Todesursache, eine gefährliche Erkrankung. Aber der Wiener nennt sie Herzkasperl. oder den Schlaganfall ein Schlagerl. Ja, ist aber eine gefährliche Krankheit. Oder mein Lieblingswort einer Erkrankung ist die chronisch idiopathische thrombozytopenische Purpura. Das ist wie ein Hexameter. Und dann haben wir diese Krankheit. Und ich habe mir gedacht, warum nennen wir eine Krankheit mit dem Namen eines angstauslösenden Tieres? Ich habe lange in Seattle gelebt, dort war das Crabbing auf dem Alltag. Man hat am Fjord gelebt, ja, Puget Sound, das war wunderbar. Und ist in so ein kleines Boot rausgefahren im Fjord hinein, hat dann so einen großen Korb genommen mit Hühnerfleisch hinein, den hat man runterlassen am Meeresboden und eine Stunde später hat man ihn rausgezogen, da hat es zwei Leute benötigt, um den wieder an Bord zu heben. Der war voller Krabben, riesige Krabben, so große. Ja. Vom Händel war nichts mehr über. Da konnten sie mit dem Hammer draufhauen, sie haben diese Tiere nicht töten können. Die haben sie 2 Stunden kochen müssen, dann haben sie hervorragend geschmeckt. Ja. Aber das Bild zu verwenden für eine Krankheit ist seltsam. Und die Angelsachsen verwenden zum Beispiel auch nicht das Wort Crab, Krebs, sondern Cancer. Cancer ist kein umgangssprachliches Wort. Es kommt nur in der Medizin und im Horoskop vor, im Sternzeichen. Und die Amerikaner reden auch nicht von Good and Evil Cells. Wir reden von guten und bösen Zellen. Rede ich von guten Endothelzellen, von bösen Herzmuskelzellen? Rede ich nicht normalerweise. Aber hier haben wir das Bild, wir von einem Endkampf. Das Wort ist bewusst gewählt. Wir reden auch von Wunderwaffen gegen Krebs. Mir kommt dann immer die V1 und die V2 in Erinnerung. Ja? Eine seltsame Sprache, die wir reden, das verwenden wir sonst nicht. Das ist ein Bild aus der nordischen Mythologie, wo im Endkampf die Götter besiegt werden. Dann reden wir von Lebensstil. Wir müssen immer irgendeine Ursache finden und es muss irgendwas gut oder schlecht gelaufen sein. Dabei wissen wir, dass guten Menschen schlechte Dinge passieren können, ohne dass sie was gemacht haben. Das ist das älteste Dokument diesbezüglich, im Totenbuch der alten Ägypter. Auch hier wird man aufgewogen nach dem, was man im Leben getan hat. Und irgendwie kommt mir das heute auch so vor, wenn man sagt, wie stark der Lebensstil bei der Krebserkrankung mit einer Rolle spielt. Der Wurscht-Effekt, 18% höheres Odds-Ratio. Ja. Aber ich habe noch keinen 14-Jährigen getroffen, der gesagt hat, boah, super, ich wollte schon immer Blatt sein, viel saufen und rauchen und kurz leben. Habe ich noch nie getroffen. Ich habe allerdings verzweifelte junge Menschen getroffen, die Drogen genommen haben, weil das Leben so schlimm war, das sie geführt haben. Oder Leute, die missbraucht wurden. Oder die schon in der Geburtsphase eine schwierige Situation hatten. Es ist der Lebensstil oft keine Frage der freien Entscheidung. Und ich möchte euch Daten dazu geben, wieso das so ist. Aber all diese Rede von angstauslösenden Tieren, die vor allem in der Nacht zutage kommen, die seltsam gehen, Scheren haben, führen zu so etwas wie Mythos der Krebspersönlichkeit. Wenn Sie in der Toskana in San Gimignano sind, in die Kathedrale dort hineingehen, dann werden Sie beim Ausgang diese hermaphroditische, zwitterhafte Figur sehen. Ein verschlingender männlicher Kopf mit einem verschlingenden Mund und einer verschlingenden Vagina, vielleicht genderspezifisch beide Aspekte vereint, schon im Mittelalter. Wir reden von guten und schlechten Coping, von guter und schlechter Compliance, von guten und bösen Zellen, sodass wir irgendwie den Eindruck haben, Krankheit sei Folge von schlechten Gewohnheiten, von Fehlern. Ich habe die Krankheit mitverschuldet. Dafür gibt es eigentlich in den meisten Fällen keine Evidenz. Natürlich ist, wenn man 40 Zigaretten raucht, das Risiko für Lungenkrebs und Blasenkrebs deutlich erhöht. Keine Frage. Aber nochmals, in den meisten Fällen konnte ich keine Ursache der Krebserkrankung, warum dieser Mensch Krebs bekommen hat, feststellen. Krebs ist eine Naturkatastrophe, wie ein Erdbeben, wie ein Vulkanausbruch. Die Menschen in Khao Lak am Strand, bevor die Tsunami kam, waren groß oder klein, dick oder dünn, glücklich oder unglücklich, gestresst oder ungestresst. Eine Welle ist gekommen und einige hat es erwischt und andere nicht. Also, welchen Vorgang wählen wir bei der Beschreibung dieser Krankheit? Ist es wirklich Wissen oder ist es nicht doch eher eine Verschwörungstheorie? Zu den Zahlen und Daten, vor lauter Verschwörungstheorien, Geschichten vergessen wir oft darüber zu reden, was denn wirklich an Zahlen vorliegt. Wenn ich jetzt mit Ihnen ganz kurz durchgehe, die körperlichen, seelischen, sozialen Faktoren, die für den Verlauf einer Krebserkrankung eine Rolle spielen, neben dem Tumorart natürlich und dem Tumorstadium, dann ist zum einen das Einkommen ein wichtiger Punkt. Es macht einen Unterschied, ob Sie Michael Douglas sind und für Ihre private Rehabilitation $1 Million zahlen können oder unsere Mindestrentnerin, die bis vor kurzem überhaupt keine Rehabilitation haben konnte. dank des Engagements der Pensionsversicherungsanstalt, die BVA hat das ermöglicht, ja, dafür bin ich ihr auch heute noch sehr dankbar, können wir heute allen Bürgerinnen nach Abschluss der primären Tumortherapie eine onkologische Rehabilitation anbieten. Damit wird das soziale Gewicht der Krankheit und auch die soziale Ungerechtigkeit abgeschwächt. Wie zeigt sich das? Wenn wir hier die kumulative Sterblichkeit in Europa nehmen, dann sehen Sie hier Klischee auf rot die Frauen, blau die Männer. Das ist die gesamte Sterblichkeit, die Sie in Europa haben. Dann sehen Sie hier der Diamant, Klischee auf die gescheiteste Frau, die höchstgebildetste Frau, als Kreis die ungebildetste Frau mit der geringsten Schulbildung und hier oben den gebildetsten Mann und dann ganz oben den ungebildetsten Mann. Was Sie aber sehen, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass zwischen der gebildetsten Frau und dem ungebildetsten Mann ein Unterschied in der kumulativen Sterblichkeit von 12% herrscht. 12% in Europa ist ein Unterschied in der Sterblichkeit im Alter von lediglich 65 Jahren. Wie wirkt sich dieser Faktor, der stark ist, das ist fast der Wunschfaktor der WHO, ja, aus, wenn ein schwerer Schicksalsschlag wie die Krebserkrankung eintritt? Dazu gibt es riesige Studien, viele Studien in jedem Land. Eine der besten Studien ist in Dänemark, weil das ein staatlich kontrolliertes Gesundheitssystem ist, wo alle Patienten die gleiche Therapie bekommen und alle Faktoren beeinflusst werden. Was Sie hier sehen ist, dass wenn wir Menschen mit einer geringen Bildung und geringen Einkommen vergleichen mit Menschen mit hoher Bildung, hohem Einkommen, gleicher Tumor, gleiches Tumorstadium, nämlich Lymphdrüsenkrebs, gleiches Stadium, Stadium 2 und 1, gleicher Risikofaktor und gleiche Behandlung, dann ist einer der stärksten Faktoren für das Überleben Bildung und Einkommen, der sogenannte sozioökonomische Status. Menschen mit geringer Bildung haben eine 40% höhere Sterblichkeit als Menschen mit einer höheren Bildung und höheren Einkommen. Das ist stärker als der Wurschtfaktor der WHO. Kennen Sie eine Studie, die diesen Faktor berücksichtigt? Kennen Sie ein Spital, das nach Bildung und Einkommen Programme abstellt? Nein. Das zu unserer evidenzbasierten Medizin. Da gibt es eine Vielzahl von Studien. Die Frage ist, durch die modernen Fortschritte der Therapie, können wir diesen Faktor ausgleichen? Auch diese Frage haben die Dänen beantwortet. Nach Zugabe einer Immuntherapie, eines monoklonalen Antikörpers, hat dieser Unterschied sich verstärkt auf 60%. Trotz Zunahme der Therapie hat das soziale Gewicht der Krebserkrankung zugenommen. Das wären die Kaplan-Meier-Kurven. Das beste Überleben mit höherer Bildung und höherem Einkommen, das schlechteste Überleben bei gleichem Tumorstadium, gleicher Tumortherapie. Das Ganze gibt es auch in Amerika für andere Erkrankungen wie Brustkrebs, kolorektale Krebse, Prostatakrebs. Nehmen wir jetzt kurz seelische Faktoren, da haben wir eine eigene Studie gemacht mit 2.500 Patienten, wir haben mittlerweile über 7.000 Patienten eingeschlossen. Hier haben wir zusammen das, was wir eingangs in den einleitenden Worten gesagt haben, sowohl körperliche, seelische und soziale Faktoren untersucht. Bildung, Einkommen, Tumorart, Metastasierung und haben diese Leute 2.500 Patienten über 5 Jahre beobachtet und konnten was zeigen. Das erste ist, dass das Ausmaß an Armut in einem Schwerpunktspital relevant ist und Menschen mit einer chronischen Erkrankung in die sogenannte Armutsfalle schlittern, weil auf einmal habe ich weniger Einkommen, ich kriege Krankengeld, mir fallen Dienstzulagen weg, aber ich habe mehr Ausgaben. Dass Einkommen signifikant mit seelischen Faktoren wie Depressivität zusammenhängt. Nämlich Patienten, wenn ein Schicksalsschlag wie schwere Krankheit kommt, die in Armut leben, haben 45% erhöhte Depressivitätswerte. Patienten, die in einer bürgerlichen Existenz leben, rein finanziell gesehen, haben nur 18% eine erhöhte Depressivitätsrate. Geld macht vielleicht nicht glücklich, aber es hilft, wenn man krank ist. Auch in ersten Weltländern, auch in reichen Sozialstaaten wie Österreich. Welche Folgen hat das für das Überleben? Wenn Sie das jetzt... Danke, ich mache das mit den Händen. Wir haben das dann ausgerechnet in sozusagen multiplen Regressionsanalysen und da konnten wir zeigen, dass für den Verlauf einer Krebserkrankung, selbst wenn Sie die sogenannten harten Faktoren wie Tumorart, Tumorstadium, Anämie nehmen, Depressivität ein hochsignifikanter Beeinflussungsfaktor, nicht für die Entstehung, aber für den Verlauf der Erkrankung ist. Und dann haben wir uns angeschaut, mit was hängt Depressivität zusammen? Und da haben wir festgestellt, vorbestehende psychiatrische Erkrankungen, Tumoranämie, metastasierte Erkrankung und Einkommen, ob ich arbeitslos bin oder in einem geregelten Berufsverhältnis bin. Das sind Faktoren, die den Verlauf von Krebserkrankungen hochsignifikant beeinflussen. Wenn Sie noch einmal 0, also 1,14 wäre, 1,18 wäre der Wurschtfaktor der WHO, ja, also Wurscht ist ungesund nach Krebs, dann sehen Sie hier psychiatrische Vorerkrankungen 3,4, ein Vielfaches dieses Faktors. Metastasierung 1,5, Und Arbeitslosigkeit zum Beispiel auch 1,4, viel stärker als der Wohlstand. Auch die Depressivität. Nochmals, wo verwenden wir diese Faktoren eigentlich im Alltag? Wir haben uns das dann noch, jetzt komme ich zum Abschluss, angeschaut, wie sich Patienten verhalten bei uns in der Ambulanz. Und wenn Sie jetzt hier schauen, dann sehen Sie hier wieder das Einkommen unter 800, unter 1300, unter 2200, über 2200. Der artikulierte Betreuungswunsch war immer gleich. Ich möchte psychosoziale Betreuung, waren 15-20%. Der Distress, also ein Score gebildet aus Ängstlichkeit und Depressivität, ist in Armut am höchsten bei Krebserkrankungen und nimmt mit dem Einkommen ab. Der artikulierte Betreuungswunsch, ich möchte Unterstützungsprogramme, ist gleich, unabhängig vom Einkommen. Die stattgehabte Betreuung nimmt aber mit dem Einkommen zu, und zwar der, dass die meiste Belastung haben, am wenigsten Betreuung bekommen, und die geringste Belastung haben, am meisten Betreuung bekommen. Das heißt, im Krankheitsfall nimmt die soziale Ungerechtigkeit zu, das soziale Gewicht der Krebserkrankung nimmt zu, und zwar messbar. Was ist der Wirkmechanismus? Wir haben jetzt hier die Bildung aufgetragen, Pflichtschule, Berufsschule, Matura, Universitätsabschluss. Und was Sie sehen, ist auch wieder hier, der Distress, die Belastung bei Krebserkrankungen ist mit geringer Bildung am höchsten, nimmt mit der Bildung ab. Aber der geäußerte Betreuungswunsch, ja, ich möchte etwas haben, nimmt mit der Bildung zu. Und parallel dazu die stattgehabte Betreuung. Aber auch wieder derart, dass Sie den größten Bedarf haben, am wenigsten bekommen, und die geringsten Distress haben, am meisten bekommen. Aber der Wirkmechanismus, den konnten wir definieren. Das ist, wie wir reden im Spital. Wir reden von Maturanten zu Maturanten. Wir haben keine milieuspezifische Kommunikation. Jedes Werbeinstitut hat ihre Zielgruppe definiert und kann die sehr gut ansprechen. Im Spital glauben wir so, wie wir reden, wir sind naturbegabt, wir können das, ja, wir brauchen das auch nicht, und wenn, dann mit irgendwelchen Schauspielerpatienten, ein obskures Modell. Ja. Das verschärft das soziale Gewicht der Krankheit. Das letzte ist ein anderer Aspekt. Wenn Sie sich eine ideale Droge, ein ideales Medikament wünschen, dann sollte das uns wohlfühlend machen, keine Nebenwirkungen machen und eine Wirkung protektiv haben gegen Erkrankungen und, wenn man eine Erkrankung hat, auch bessern. Das ideale Medikament gibt es, es kostet nichts, wir können es jeden Tag auch jetzt tun, das ist Sport, medizinische Trainingstherapie. Und wir wissen, dass dieses Medikament nicht nur eine Prävention hat gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern im Fall von Brustkrebs, Prostatakrebs und Dickdarmkrebs auch eine Wirkung gegen den Tumor hat. Und so haben wir eigentlich eine ganz andere Geschichte. Vom Body-Mass-Index, Sport, Armut, Bildungsmangel, psychiatrische Begleiterkrankungen, die hochsignifikant in einem Netzwerk den Verlauf von Krebserkrankungen beeinflussen können und die wir im Rahmen der onkologischen Rehabilitation auch zugunsten der Patienten umsetzen können. In dem Sinn, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Professor Geiger, der also für mich sehr eindrucksvoll diese so wichtige Dimension des sozialen Status hereingeholt hat in die ganze Frage einer zielgerichteten Therapie, die nicht nur auf die Gene geht, sondern auf den Menschen als Ganzes schaut in seinem Umfeld. Wir werden nachher Gelegenheit noch haben, in der Podiumsdiskussion auf diesen so wichtigen Aspekt näher einzugehen.